Also wir sind ja in dieser Serie, wo wir letzten Sonntag, also vor zwei Wochen angefangen haben, so ein bisschen unter dem Motto Toolbox for Life, weil wir in dieser Serie wollen eigentlich so Skills oder Tools anschauen für unseren Alltag, für unser Leben. Und so der Schlüsselvers, den wir gewählt haben, ist aus Prediger 10,10. Wenn man mit einer stumpfen Axt nicht rechtzeitig Klinge schärft, kostet das viel Arbeit und mehr Kraft. Weisheit sorgt vor und bringt Vorteile mit sich. Also eigentlich nicht möglichst hart arbeiten, sondern möglichst smart. Also das ist auch der Spruch aus Prediger 10,10. Deutet auf das ein. Und wir wollen eigentlich in dieser Serie also ein bisschen Weisheiten aus dem Wort Gottes herausnehmen. Skills, die wir denken, sind wichtig auch für unseren Alltag. Letztes Mal haben wir angeschaut, was treibt unser Leben an. Was sind solche fünf Antreiber, die unser Leben pushen können, die unser Leben bestimmen können. Und haben dann auch eine biblische Antwort darauf angeschaut. Heute möchte ich über das Thema reden, Grosszügigkeit oder das Segen vom Geben. Und ich muss vorausschicken, wenn ich in so einer Predigt hocke, wo es um Grosszügigkeit oder vom Segen vom Geben geht, dann denke ich immer innen dran, die wollen einfach mein Geld, oder? Also geht es jetzt einfach darum, dass das in eins verpackt, dass die mein Geld wollen. Ganz ehrlich, so fühle ich, wenn ich so eine Predigt höre, darum predige ich heute auch. Und die Zahlungsschein sind dort drin. Nein, ich denke, das Thema Grosszügigkeit, wir kommen nachher noch drauf, ist auch viel breiter als jetzt einfach das Thema Zehnte oder dass man irgendwie sein Geld irgendwo in die Kirche gibt. Es ist ein Bestandteil davon, aber es ist ein Skill oder eine Lebenshaltung, die Gott unglaublich stark auch beschreibt in der Bibel. Und ich denke, darum wollen wir das auch miteinander heute anschauen. Und vielleicht die Frage voraus, was denkt ihr, wie viel Mal wird das Geben oder Grosszügigkeit in der Bibel erwähnt? Ich gebe euch mal ein paar Referenzen. Glauben wird 272 Mal erwähnt. Beten 371 Mal. Und Liebe 714 Mal. Was denkt ihr, wie viel Mal wird Geben, Grosszügigkeit erwähnt in der Bibel? Könnt ihr auch schon austauschen? 600. 130. 800. Wer bietet noch etwas? 900. Noch ein bisschen? Sonst noch? 1100? Nein, es sind 2162 Mal. Super Jamie, genau. Der Hauptpreis ist der Hund. Nein, genau. Aber
das Schlusswort,
also
das Wert
geben, oder? Aber im Zusammenhang mit der Grossigkeit, ja. Der Segen vom Gehen, genau. Also man sieht es im Alten Testament, man sieht es im Neuen Testament. Das ist ein Thema, das Gott stark bewegt. Und ich denke, darum haben wir es auch daran reingenommen, weil es auch viel mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun hat. Oder? Und ich denke, wieso das eben ein Thema ist, dass es Gott so bewegt, ist, glaube ich, auch das, dass Gott letztendlich Grosszügigkeit in Person ist. Oder Christus ist Grosszügigkeit in Person. Also wir lesen das 2. Korinther 9,15. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Aber der Apostelgeschichte 15,11. Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die grosse Gnade oder Grosszügigkeit des Herrn. Also ich denke, das ist etwas Fundamentales im Wesen von Gott, dass er grosszügig ist. Das ist auch eine Charakteristik letztendlich, die auch aus seiner Gnade entspringt. Wir haben das auch gesungen gehabt. Oder dass wir immer wieder auch aus seiner Gnade geschöpft haben. Wie heisst, wie Johannes 1,16 steht, dass wir immer wieder Segen empfangen haben von Gott. Also es ist etwas, was in der Person von Gott, von Christus, sehr stark sichtbar wird, dass er jemand war, der sich verschenkt hat. Dass er einer war, der sich hingegeben hat. Das siehst du immer wieder in der Evangelie, oder? dass er nicht für sich selber gelebt hat, sondern dass er dient hat. Und ich weiß nicht, wie das in deinem eigenen Leben geht, aber ich kenne eigentlich so zwei Typen Menschen. Ich kenne Menschen, die nehmen, und Menschen, die geben. Englisch ist schöner. Giver and taker. Ich glaube, wir alle kennen so Menschen, die verschenkt, beschenkt sind, und wir kennen auch Menschen, die vor allem nur saugen und Sachen wollen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eigentlich, dass Gott eben grosszügig ist und er möchte eigentlich, dass seine Kinder grosszügig sind. Und ich weiss es nur noch, Judith ist meine Schwester, und ich weiss, dass meine Eltern haben immer einen grossen Punkt darauf gelegt, dass wir miteinander teilen. Und ich hatte da eigentlich Schwierigkeiten gehabt meistens. Aber Eltern wollen ja, dass Kinder grosszügig sind, oder? Dass Kinder Givers sind, dass Kinder miteinander teilen und nicht einfach nur für sich selber schauen. Also wir haben es ja nur schon in der Familie oder von Eltern gesehen, wir das Prinzip, oder? Und so ist es auch bei Gott. Gott möchte eigentlich, dass wir seine Kinder Menschen sind von Grosszügigkeit. Menschen sind, die können teilen, die können geben. Und es ist nicht nur, eben, ich glaube, es ist nicht nur ein Event oder einfach, dass man sagt, man gibt zum Beispiel den Zehnte und hat das abgehökelt, sondern es ist viel mehr, auch wie bei einem Kind, wie man sich das wünscht. Es ist eine Lebenshaltung, es ist eine Einstellung, es ist etwas, was dich als Person ausmacht. Und ich glaube, darum möchte ich nicht über Finanzen per se reden, sondern ich möchte über eine Lebenshaltung reden, die viel mehr als Finanzen beinhaltet. Ja, und also sind riesig drauf, um ein paar Bibelverse zu lesen, oder soll ich alle vorlesen? Okay. viel willst du einen lesen? Also Psalm 37, 21. Wird jemand 1. Chronik 29, 14 lesen? Ja. Und 2. Korinther 9, 13. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich in diesem Teil darauf eingehen, wieso ist es wichtig oder wieso macht es Sinn, letztendlich Grosszügigkeit zu lernen für unser eigenes Leben. Und ich glaube, der erste Punkt ist das, dass es uns Gott ähnlicher macht. Dass es uns Gott näher bringt. Wir können schon mal die Verse lesen. Genau. Ja.
1. Chronik 29, 14. Wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir.
2. Korinther 9, 13. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereit will, ihnen und mit allen anderen.
Danke. Also ich glaube, dass die Verse zeigen, oder, dass letztendlich Grosszügigkeit macht uns Gott ähnlicher, oder? Wenn wir geben, ich glaube, jedes Mal, wenn wir geben, werden wir ähnlicher wie Christus. Ich finde das krass bei Christus selber als Bild. Also mir hilft das auch zu sehen, das Bild am Kreuz, oder, wo er mit ausbreiten Arme dort hängt, ist eigentlich das Zeigen, ich gebe euch alles, oder? Ich gebe mein Leben für dich, ich gebe mein Leben für euch. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir geben in unserem Leben, macht es uns Gott ähnlicher. Das Zweite ist das, es ist eine gute Kur oder ein gutes Gegenmittel gegen Ich-Bezogenheit. Ich glaube, wir alle kennen es, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr stark konsumorientiert ist, wo eigentlich immer auf, also ich muss aus meinem Kontext reden, gerade in der Bank bist du immer sehr stark auf Gewinn ausgerichtet, oder? Bist sehr stark auf Optimierung ausgerichtet. Und meistens ist es ja nicht für den anderen, es ist ja für dich selber, oder dass du am Schluss mehr hast. Ich weiss nicht, wie das bei den Sozis ist, Schatz, aber vielleicht ist es etwas anders. Aber ich sage grundsätzlich, leben wir in einer konsumorientierten Welt. Und ich glaube, es ist Grosszügigkeit, ich glaube, jedes Mal, wenn wir grosszügig sind, bricht das irgendwo auch in unserem Leben die Ich-Bezogenheit. Sprüche 18, Vers 1 steht, der Eigenbrötler tut nur, was in seinem Kram passt, heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht. Sprüche 1, 18, genau Das ist das Schicksal derjenigen, die auf fremden Gewinn aus sind. Am Ende verlieren sie durch das nur ihr Leben. Und ich denke, das ist auch etwas Wertvolles. Wenn man gibt, bricht man die Ich-Bezogenheit und man trainiert das auch, denke ich. Also ich bin eher einer, der Schwierigkeiten hat, mit Geschenken machen und Sachen verschenken. Aber ich merke, wenn ich das mache, dann wird mein Herz grösser. Es macht mich Christus ähnlicher und ich glaube, es hilft mir auch, mich von mir selber, von meiner Ich-Bezogenheit zu lösen. Also wir haben gesehen, es macht uns Gott ähnlicher, es bricht irgendwo unsere Ich-Bezogenheit. Das Dritte ist, es vertieft, das Geben vertieft auch unsere Beziehungen. Also ich weiss nicht, wie du hast, aber wenn dich ein Mensch einfach so aus dem Nichts beschenkt, was ja vorkommen kann, das macht etwas mit der Beziehung, oder? Du bist ein Mensch, der dich beschenkt, das vertieft irgendwo die Beziehung, oder? Als einer, der nur Sachen von dir nimmt. Oder? Und ich glaube, das ist auch ein biblischer Aspekt, 2. Korinther 9, 11 bis 12 steht, dass ihr werdet empfangen, damit ihr umso grosszügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Also es hat eine sehr starke horizontale Wirkung, dass Beziehungen vertieft werden. Und ich rede da nicht nur von Finanzen, oder? Ein Geschenk ist jetzt vielleicht das beste Beispiel, das man nehmen kann. Aber ich denke auch, wenn du einem Menschen Zeit schenkst, wenn du einem Menschen deine Energie schenkst, dann vertieft das immer auch Beziehungen. Und Jesus sagt, also dort, wo dein Reichtum ist, dort ist auch dein Herz. Und die Frage, die ich mir selber wieder stelle, wo ist auch mein Herz? In was investiere ich meine Zeit, mein Geld, meine Energie? Investiere ich es, dass ich besser dastehe, dass ich noch ein besseres Lebensgefühl habe? Oder bin ich auch bereit, in Menschen zu investieren, wo dann Beziehungen vertieft werden? Ich träume von einer Kirche, die grosszügig ist. Mit Finanzen, Zeit, Geld, Energie. Weil ich merke, dort, wo Menschen grosszügig sind, miteinander vertieft zu beziehen, Menschen können den Weg miteinander gehen und es ist ansteckend. Ich glaube, wir alle kennen es auch, haben vielleicht auch schon Teams zusammengearbeitet, wo jeder nur für sich schaut, oder? Das vertieft Beziehung nicht, sondern im Gegenteil, es gibt eigentlich eine Distanz dazwischen. Und darum redet Gott auch sehr stark von dem, dass Gehen auch viel mit Vertiefen von Beziehungen zu tun hat. Der vierte Punkt ist das, Gehen stärkt mein Glauben. 2. Korinther 9, Vers 13 steht, durch euer grosszügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen, denn eure Grosszügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus glaubt. Und ich denke, Grosszügigkeit, eben jetzt nicht nur mit Finanzen, sondern mit all den Aspekten, die man auch noch haben kann, beweist auch unseren Glauben. Einer hat es mir gut gesagt, du glaubst nur das, was du tust. Das ist ein simpler Satz, aber es macht schon Sinn, oder? Ich glaube, am Schluss muss sich der Glaube auch unseren Taten zeigen. Und auch geben, denke ich, auch beweist auch unseren Glauben. Und ich denke, das Bild, das Jesus selber immer wieder nimmt, ist ja das Bild auch vom Bauer, der sät und erntet. Und ich meine, zwischen der Zeit, wo du säst, wo du gibst und wo du erntest, brauchst du Glauben, dass da auch etwas, dass irgendwann ein Return kommt, oder? In 2. Korinther 9, Vers 6 steht so, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Und das ist schon spannend, oder? Der Paulus schreibt auch über 2. Korinther 9, 13, wie wir es gelesen haben, dass eigentlich unsere Grosszügigkeit beweist, also gegenüber anderen Menschen beweist, dass wir der Botschaft von Christus glauben. Und das, ich habe jetzt bewusst das Punkt 5 genommen, aber natürlich in unserer konsumorientierten Welt ist natürlich der Punkt 5 wahrscheinlich einer der Lieblingspunkte. Wenn wir geben, segnet uns Gott zurück, oder? der ist biblisch, oder? Den bringe ich natürlich schon, aber es ist, an fünfter Stelle habe ich jetzt den mal da genommen. Es ist in einem Kontext von allen. Aber die Bibel redet schon auch viel von dem, dass wenn wir geben, dass uns Gott auch wieder geben wird. Also 5. Mose 15,10. Ich glaube, sie könnten wir nochmal zusammenlesen, das sind ein paar schöne Vers. Viel kannst du 5. Mose 15,10 lesen. Dann Psalm 112, Vers 5. Darf ich dir nochmal geben, Yves? Psalm 112, Vers 5. Ja, viel.
Gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch gewinnen schenken.
Da, also man muss vielleicht noch den Kontext erklären. Da redet Gott denen, die sie geben sollen, das sind die armen Gemeinden damals im Volk Israel.
Psalm 12,
ja, genau. Eben das Klingen, es wird dem gelingen, wo grosszügig ist oder wo gerne hilft, wie es bei dir steht. Und wo in allen seinen Geschäften ehrlich ist, der wird Gott segnen. Also da redet die Bibel sehr, sehr klar auch von dem Prinzip. Und dann Sprüche 11, 24 bis 25 kann ich noch lesen. Wer grosszügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Grosszügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und es sind zwar so ein bisschen fromme Sprüche da in den Sprüchen, aber wir alle kennen ja das. Also wenn du grosszügig bist und beschenkst, oftmals hast du selber auch eine Riesenfreude. Oder wenn du jemanden beschenkst und von dem Redbibel bist, das macht dich selber zufrieden. Und wir alle kennen es auch, wenn du nur nimmst, ist die Frage, ob dich das wirklich dann zufrieden macht. Oder? Und die Bibel redet sehr, sehr klar, es liegt ein viel grösseres Segen auf dem Geben als auf dem Nehmen. Also wir haben gesehen, es macht Sinn, so eine Lebenshaltung zu lernen oder so ein Skill zu erwerben. Es macht uns Gott ähnlicher. Es ist eine gute Kur gegen unsere Ich-Bezogenheit. Es vertieft Beziehungen, stärkt den Glauben und es kommt auch ein Segen zurück. Und das Dritte ist, ich denke, das ist auch ein Blick auch in die Zukunft, von dem redet die Bibel auch sehr klar. Ich denke, das muss man sicher da bringen. Es ist ein Investment in die Ewigkeit. Lukas 16, Vers 9 steht: Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Also eben, die Bibel redet eigentlich von dem, von einem Investment in die Ewigkeit. Wenn wir auf dieser Welt gehen, dass uns das auch einen Lohn im Himmel wird geben. Also das ist auch das Prinzip, also wo Gott sagt, das macht er schlussendlich auch nur darum, weil es ihm wichtig ist, dass irgendwo auch der Mensch jetzt gesehen hat, dass er irgendwo sich da bereichern kann, sondern dass wir so einen Lebensstil können leben. Die Frage ist, wie können wir das tun? 1. Timotheus 6, 18, die Bibel redet so viel von Geben, gibt es eigentlich eine klare Anleitung. 1. Timotheus 6, 18. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Und ich möchte im letzten Teil eigentlich von der Predigt darüber reden, wie kann ich selber ein grosszügiges Herz entwickeln. Und das Coole ist, da ich kann nicht wirklich gross nach Anwendungen suchen, weil die Bibel eben redet so viel über das und gibt uns eigentlich die Anwendungen selber. Ich denke, der erste Punkt ist, wie kann ich ein grosszügiges Herz entwickeln, realisieren. Es geht nicht darum, wie viel das du gibst, sondern es geht um deine Haltung in erster Linie. 2. Korinther 8, 12 steht, wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt, nicht, was ihr nicht habt. Also, Gott geht es nicht um, wie viel das du gibst, sondern es geht darum, dass du eine Haltung in deinem Leben entwickeln kannst von der Grosszügigkeit, dass du gibst. Und ich denke, da kommen auch noch ein paar gute Sachen rein. Die Bibel redet auch von dem, dass du auch nicht das musst geben, was du nicht hast, oder? Dass er uns irgendwo da eine Last auflegt, die wir nicht tragen können. Ich denke, auch bei Grosszügigkeit, man muss ja auch die anderen Flanken abdecken. Das kann ja auch negativ sein. Zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zu grosszügig erziehen. Ich weiss doch auch nicht. Wo nur am Nattel und am iPad sein können, einfach weil das irgendwie, weil das cool findet, muss ja auch nicht, kann auch in etwas Schlechtes führen. Es gibt ja auch eine schlechte Grosszügigkeit in dem Sinn. Aber ich denke, wie die Bibel da sagt, es geht darum, dass du das gibst, was du hast. Oder was du kannst geben. Es geht aber nicht um den Betrag. Und dann gibt es eigentlich drei Haltungen vom Authentischen geben, wo der Paulus sehr klar sagt im 2. Korinther 9, 7 bis 8. 2. Korinther 9, 7 bis 8 steht, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Da nochmal, das geht um unsere Entscheidung. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne oder freudig gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das sind eigentlich drei Haltungen, die Paulus ihnen beschreibt. Das erste ist das, wenn du gibst, gib durchdacht. Nicht impulsiv, spontan, sondern er macht es von einer klaren, du musst dich selber entscheiden. Es hat eine klare Entscheidung, was du gibst. Und ich denke, eben da denke ich, ist zum Beispiel ein Zehnt oder einfach etwas, wo man regelmässig gibt, kann da helfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das gebe ich zum Beispiel. Insofern macht es absolut Sinn. Aber es ist nicht, redet da nicht von etwas Impulsivem und etwas in erster Linie Spontanem, sondern es geht eigentlich um eine Entscheidung, die du selber triffst, wo du Verantwortung übernimmst für dein Geben. Der zweite Punkt, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, ist freiwillig, widerwillig, ohne Schuldgefühl und ohne Zwang. Ich denke, das ist auch sehr ein wichtiger Punkt, dass er das da rein schreibt, weil ich glaube, die Bibel sagt sehr klar, dass Gott einen freudigen Geber lieb hat. Und das ist nur möglich, wenn du ohne Zwang gehst, oder? Also jetzt im Sinne von, da sind die Einzahlungsscheine und dein Heil ist dann in Frage gestellt, wenn du nicht gehst. Ich denke, das wäre jetzt so etwas wo, unter Zwang, unter Druck, oder wenn du dir den Druck selber machst, oder? Aber ich denke, die Bibel redet von einer Freiwilligkeit, wo wir uns auch prüfen sollen. Und das Dritte ist, ob wir freudig oder ob wir gerne geben können. Und ich glaube, das ist ja letztendlich ein Ausfluss von dem, dass wir das auch freiwillig tun können, aus freien Stücken. Und ich denke, das sind gute Haltungen, weil es zeigt letztendlich auch die Haltung von der Grosszügigkeit, wie wir geben oder wie wir geben sollen. Und mir hilft es auch wieder, mich selber zu prüfen. Wie gebe ich dann? Oder wenn ich den Zehnt gebe oder einfach etwas in die Gemeinde oder in ein Werk gebe, gebe ich das zu meinem schlechten Gewissen beruhigen, weil ich ja eigentlich ja sollte, weil man ja eigentlich so muss. Oder ist es wirklich eine Haltung von mir? Oder ist es jetzt einfach ein impulsives Handeln, weil ich denke, ich müsste wieder mal etwas Gott zurückzahlen? Ist es durchdacht? Ist es freiwillig? Ist es eine Haltung von mir? Kann ich das mit Freude machen? Genau. Ich möchte da einfach zum Abschluss nochmal 2. Korinther 9, 10 bis 11 lesen. Da steht, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn ihr eure Gabe denen bringt, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Und ich denke, ich habe es bewusst auch so von der Grossigkeit aufgleisen, das Thema, nicht nur von den Finanzen her, weil ich denke, am Schluss geht es Gott hinter allem dem, wenn wir geben, wenn wir auch den Zehnten oder was auch immer in die Gemeinde geben, geht es ihm letztendlich um Grosszügigkeit, die der Mensch soll mitbringen soll. Und es ist klar, dass wenn man es umkehrt, dass die Freikirchen und so weiter nur leben können, wenn Menschen auch den Zehnten geben. Aber ich sage es mal so, das darf nicht das Ziel sein, oder? Also das darf nicht Mittel zum Zweck sein, sondern am Schluss geht es Gott wirklich, dass wir aus seiner Grosszügigkeit heraus können lernen gehen. Und ich denke, es geht nicht nur um Finanzen, du kannst dich auch mal fragen, wie grosszügig bist du mit Ermutigung, mit Dankbarkeit, mit Zeit für andere Menschen oder Dienst für andere Menschen. Und wenn man das Bild vom Anfang auch wieder nehmen will, wo musst du deine Axt vielleicht da schleifen? Dass du merkst, wo schaust du nur für dich selber, bist vielleicht auch abgestumpft und wo brauchst du vielleicht auch nochmal einen Schliff, wo du sagst, damit möchte ich lernen, grosszügiger werden mit anderen Menschen. Wir haben jetzt Oktober, jetzt geht es November, wir gehen schon langsam Richtung Weihnachten wieder zu. Und vielleicht ist, ja, ich habe mich selber gefragt, wie kann ich, an was möchte ich arbeiten? Und es ist ja eigentlich spannend, in der Weihnachtszeit noch eine, man macht sich eigentlich nur gegenseitig Geschenke. Aber eigentlich der Geburtstag von dem, den man feiert, Jesus, dem macht man eigentlich nie ein Geschenk. Die Frage ist ja vielleicht immer wieder, was kann ich Jesus schenken? Was kann ich Gott schenken, auch in dieser Zeit? Und ich denke, ich glaube, es kommt Grosszügigkeit gross zum Tragen. Oder? Und ich möchte mich auch bewusst noch das auf die Zeit auch einladen. Was kann ich Gott schenken mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meiner Energie? Ich möchte mir die Frage immer wieder stellen. Nicht nur einfach eben im Sinne von Punkt 5, ich gebe jetzt einfach etwas, dass ich wieder etwas zurückbekomme, oder wie man es halt so macht. Wie kann ich auch Gott zurückbeschenken? Können wir das Abendmahl dann dahin nehmen, und ich denke, das Abendmahl erinnert uns ja auch wieder daran, wie grosszügig das Gott mit uns ist. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich machen zu können. Also es ist schon krass, oder? Gott lebt die Grosszügigkeit brutal vor. Oder? Im Sinne von, er ist reich gewesen, er hat alles gehabt, hat sich arm gemacht, Philipper sagt, hat sich entäussert, ist in die Welt gekommen, ist arm geworden, damit du und ich kannst reich werden. Und ich habe gedacht, es wäre doch cool, eine Kirche zu bauen, oder eine Kirche zu sein, wo Menschen sich verschenken, dass andere Menschen reich werden können. Wo etwas von dem, was Gott für sie in ihrem eigenen Leben da hat, dass es in der Kirche sichtbar sein kann, dass es aber auch in der Familie sichtbar sein kann, dass es in deinem Job sichtbar sein kann. Dass du vielleicht auch wieder sagst, ich mache mich vielleicht auch arm, damit andere reich werden oder andere beschenkt werden können. In dem Prinzip. Oder 2. Korinther 9, 15 steht, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es nicht in Worte zu fassen ist. Und vielleicht können wir ja auch in dieser Haltungsabend mal nehmen, dass Gott uns so unglaublich stark beschenkt hat mit Christus. Er arm wurde, um uns reich zu machen, und vielleicht uns in dem hinein reflektieren, wie können wir andere Menschen beschenken. Und ich war letzte Woche in Deutschland an einem Kurs gewesen, wo ein reformierter Pfarrer war, und der hat noch so den aaronitischen Segen ausgesprochen. Und ich habe gedacht, das finde ich geil, das sollte ich auch machen. Und er hat mich stark berührt, er hat etwas Gutes gesagt. Der Vers geht jetzt, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und er hat das so gebracht, dass eigentlich der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, ist eigentlich aus dem Hebräischen, das ist eigentlich so wie eine Metapher, wie die Sonne aufgeht. Und auch die Sonne aufgeht eben über deinem Leben. Und ich weiss auch nicht, wenn du vielleicht schon in den Bergen bist, so ein Sonnenaufgang, wenn die Sonne über die Berge scheint, ist etwas unglaublich Schönes. Oder es erwacht das Leben. Und das ist eigentlich die Metapher, die da gebraucht wird im Hebräischen. Es ist ein Sonnenaufgang. Und der Segen ist eigentlich auch so gedacht, dass letztendlich, dass du auch, wenn du Gott anschaust, dein Angesicht siehst leuchten, ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Sonne über deinem Leben immer wieder aufgeht. Oder der Segen ist auch immer wieder da, wie die Sonne jeden Tag neu aufgeht, dass sich auch Gott immer wieder erheben über deinem Leben. Und dass er sein Angesicht erhebt, hat auch stark mit dem etwas zu tun, dass er ja den Blickkontakt sucht mit dir. Oder dass er sich ausrichtet auf dich, dich sucht, den Kontakt sucht mit dir. Und ich glaube, die einzige Voraussetzung, irgendwo den Segen anzunehmen, ist einfach in seine Richtung zu schauen. Oder? Du kannst ja auch bei einem Sonnenaufgang in die andere Richtung schauen. Aber ich glaube, das Schöne ist ja dann, wenn du zum Sonnenaufgang schaust. Und so ist es auch, ich glaube, auch mit dem Segen, dass wir uns immer wieder umdrehen zu Gott und den Segen von Gott in Empfang nehmen. Und so möchte ich den Segen aussprechen über uns, und nachher können wir das Abendmahl nehmen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und segne dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dir und gibt dir Frieden.